Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HASPA-Podcasts Auf der Bank mit. Hier spreche ich jeden Monat mit Kolleginnen und Kollegen sowie externen Gästen über aktuelle Themen. Spannende Geschichten aus und um die HASPA herum. Heute sitze ich auf der virtuellen Bank mit Sabine König. Sie ist Geschäftsleiterin bei der LBS, Landesbausparkasse Hessen-Thüringen. Wir sprechen über ein Thema, das aktuell viele bewegt, nämlich die Auswirkungen der Energiewende auf unser Wohnen. Denn hier kommt einiges auf Eigentümer und Mieter zu. Wir reden bis 2045 über Investitionen zwischen 2,5 und 3,5 Billionen Euro. Zum Vergleich, das ist mehr als die gesamte Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik im vergangenen Jahr. Gebäude klimaneutral zu machen, ist so aufwendig wie teuer. Bei älteren Immobilien droht ein Sanierungsstau. Zum Beispiel muss anders gedämmt oder alte Heizungen ersetzt werden. Und bei Neubauten oder einem neuen Dach ist eine Solaranlage künftig Pflicht. Liebe Sabine, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, heute mit dabei zu sein.
Sabine, ich habe in der ersten Frage interessiert mich Folgendes. Bisher konzentriert sich ja die öffentliche Aufmerksamkeit zum Thema Klimaschutz sehr stark auf den Verkehrsbereich, also Stichwort Elektromobilität. Tatsächlich spielen für die Einhaltung der Klimaziele Immobilien ja eine viel größere Rolle. 35% des gesamten Energiebedarfs, 30% der Ressourcen und sogar 40% der deutschen Treibhausgasemissionen entfallen auf Immobilien. Wer hätte das gewusst? Wieso ist das deiner Meinung nach bislang noch gar nicht so groß thematisiert worden? Und aktuelle Frage, was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg?
Du hast recht, es kann nicht an der Bedeutung liegen des Themas Immobiliensektor, dass das noch nicht thematisiert wurde, wie wichtig der Klimaschutz an der Stelle ist. Deswegen denke ich, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass wir unser Verhalten bei Themen wie Konsum, Ernährung oder Mobilität viel leichter verändern. Wir entscheiden am Tag dreimal, was wir als nächstes essen oder ob wir das Auto, die Bahn oder das Fahrrad nehmen. Und alle 4 bis 6 Jahre kaufen wir uns als Deutsche zum Beispiel ein neues Auto. Ja? Niemand kauft sich alle 4 bis 6 Jahre eine neue Wohnung. Die Entscheidung für Wohnraum fällt bei vielen nur einmal im Leben. Und auch Mieter bleiben länger als 4 bis 6 Jahre in ihrem eigenen Zuhause. So, und dann kommt noch dazu, dass die Transaktionskosten bei einer Änderung, das heißt, wenn man umzieht oder wenn man modernisiert, sehr hoch sind. So, und das bedeutet, dass es viel schwieriger ist, bei Immobilien etwas zu verändern als beispielsweise bei Mobilität. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb viele da vor dem Thema noch zurückschauen. Allerdings, und das war ja der zweite Teil deiner Frage, das Thema Ukraine-Krise treibt hier nochmal die Bedeutung ganz, ganz weit nach oben auf die Agenda. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, dass wir was für das Klima tun und dafür, dass wir unsere Lebensbedingungen auf diesem Planeten erhalten. Ja? Also nur in Anführungszeichen, das ist ja wichtig genug. Jetzt geht es viel naheliegender und ganz konkret darum, dass wir nicht abhängig und erpressbar sind von Aggressoren, Tyrannen, ja, wie zum Beispiel Russland, ja, dadurch, dass wir deren Öl und Gas brauchen, ja. Und wenn wir mal in die Welt gucken, andere Öl- und Gaslieferanten wie irgendwie Arabien oder Venezuela sind ja auch nicht viel harmloser, ja. Das heißt, es hat jetzt auch eine geopolitische Bedeutung gewonnen, dass wir klimaneutral oder CO2-neutral werden im Gebäudebestand.
Jetzt habe ich in meiner Recherche habe ich gelesen, dass mehr als 30 Millionen Wohnungen und Einfamilienhäuser älter sind als 30 Jahre. Da scheint sich ja ein riesiger Bedarf an energetischer Sanierung aufzubauen und damit auch an hohen Investitionen. Was kommt da auf uns zu?
Die EU will mit ihrem Green Deal die Klimaneutralität bis 2050 erreichen und Deutschland ist noch ehrgeiziger und unser Klimaschutzgesetz sieht vor, dass wir das schon bis 2040 hinkriegen. Und wenn du jetzt vor deinem inneren Auge mal Hamburg entstehen lässt, ja, dann kannst du dir die Dimension auch sehr bildlich vorstellen. Ja. Es gibt etwa 1 Million Wohnungen allein in Hamburg und 40 Millionen in ganz Deutschland. Und das zeigt einfach, dass wir hier eine wirkliche Mammutaufgabe vor uns haben, die von der Größenordnung her mit der Wiedervereinigung vergleichbar ist. So, und betroffen ist dann zwangsläufig jeder, dem eine Immobilie gehört. Ja, das nennt man professionell, redet man von Bestandshaltern, ja, und die lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Da haben wir staatliche oder kommunale Eigentümer, wir haben professionelle Bestandshalter, zum Beispiel Wohnungsgesellschaften, aber der allergrößte Teil, nämlich 80%, das sind Selbstnutzer und Kleinvermieter, also solche, die vielleicht neben ihrem eigenen Haus noch ein bis zwei Wohnungen vermieten. So, und während die Kommunen und die Wohnungsgesellschaften sich schon intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, haben ganz viele Private das noch gar nicht auf der Agenda.
Was passiert denn eigentlich, wenn Gebäude nicht ausreichend modernisiert werden?
Also die Politik wird Druck aufbauen müssen, denn Scheitern ist ja keine Option. Und wie ich eben gesagt habe, durch die Ukraine-Krise und die völlige Neubewertung von Russland als neuem, als aktuellem Öl- und Gaslieferanten, wird die Politik diesen Druck auch noch erhöhen. Ja, und heute ist sie bereits mit Zuckerbrot und Peitsche unterwegs. Und künftig, wie gesagt, wird es bis zum Anschlag verschärft werden. Davon gehe ich fest aus. So, und was meine ich mit Zuckerbrot? Das ist zum Beispiel eine Förderung für Sanierungsmaßnahmen oder auch deutlich erhöhte Haushaltsmittel für Klimaschutz. Und mit der Peitsche sind dann Dinge gemeint, wie zum Beispiel die CO2-Steuer oder verschärfte Bauvorschriften. Aktuell, und ich glaube, da hast du in deiner Einleitung ja auch schon drauf referenziert, gibt es gerade den Entwurf einer EU-Richtlinie für energieeffiziente Gebäude. Und die sieht einen Sanierungszwang vor für die 15% der schlechtesten Gebäude eines Landes. So, und das sieht dann auch vor, dass am Ende natürlich auch irgendeine Sanktion stehen muss. Ja, und das kann zum Beispiel so sein, wie beim Auto der TÜV ja sagen kann, dass wenn ich die Verschleißteile nicht warte beim Auto, ja, und dann irgendwie der Auspuff abfällt und die Bremsen abgefahren sind, die Betriebserlaubnis, dann darf ich nicht mehr fahren. So, und so kann es natürlich bei Gebäuden dann auch kommen. Ja, so zum Beispiel heißt, es gibt ein Vermietungsverbot, im Extremfall sogar die Räumung. Und wer jetzt denkt, oh Gott, so schlimm wird das doch hier vielleicht nicht kommen. So, dieses Vermietungsverbot ist zum Beispiel in den Niederlanden schon aktiv, da gibt es das schon. Und das heißt dann auch wiederum, wenn es in der EU schon existiert als Sanktion, dann hat es die EU-Kommission natürlich auch leicht, das dann für den gesamten Wirtschaftsraum durchzusetzen. Das heißt, mit solchen Konsequenzen würde ich als Eigentümer in den nächsten 23 Jahren durchaus rechnen. So, und wenn so ein Szenario für ein Haus im Raum steht, dann sinkt natürlich der Wert, wenn ich als Eigentümer nichts tue. Ja, dann wird es sich unsaniert nur noch zu einem niedrigeren Preis verkaufen lassen. Ja, im schlimmsten Fall ist das eigentliche Gebäude vielleicht sogar gar nichts mehr wert, sondern nur noch das Grundstück. Und für uns als Bank oder Bausparkasse bedeutet das dann natürlich automatisch, dass wir solche Häuser auch nicht mehr als Sicherheiten beleihen können. Und das bedeutet für die Eigentümer dann wieder, dass sie keinen Kredit bekommen würden. So, und auch wenn das alles noch ein paar Jahre hin ist, es braucht ja auch, bis man am Haus was gemacht hat. Das heißt, die Konsequenzen sind ernst genug, um jetzt aktiv zu werden und sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Wie erfahre ich denn jetzt eigentlich als Selbstnutzer oder Vermieter davon, was jetzt erforderlich ist?
Ja, das ist genau da das Problem, also der Knackpunkt hier. Die Profis, ja, in den Kommunen oder in den Wohnungsgesellschaften, die haben natürlich Mitarbeiter, ja, die genau dafür eingestellt sind, dass sie das alles mitkriegen, ja, Trends und Gesetzgebung beobachten und rechtzeitig dann Maßnahmen einläuten. Die Privatleute, die leben natürlich ihr Leben und haben ganz viele andere Themen, als sich mit der Klimaneutralität von ihrem Haus zu beschäftigen. Ja. Das heißt, die suchen nicht aktiv nach den Informationen.
Welche Rolle können Sparkassen dabei spielen?
Aus meiner Sicht eine ganz wichtige, denn die Sparkassen kennen die Immobilienbesitzer, ja, denn die meisten Häuser und Wohnungen sind ja über eine Sparkasse finanziert. Und dadurch besteht die Kundenbeziehung bereits und dadurch ist es für die Sparkassen viel leichter als für alle anderen, die Menschen wirklich anzusprechen und mit den relevanten Informationen auch abzuholen. Denn Sparkassen können als Multiplikator den Menschen erklären, was die geänderten Rahmenbedingungen für sie und ihre Immobilien bedeuten.
Neben der eigentlichen Finanzierung, von der du gerade gesprochen hast, sind für Sparkassen ja auch zusätzliche Dienstleistungen als neue Geschäftsfelder denkbar, oder? Was wäre da aus deiner Sicht mehrwertig für Kundinnen und Kunden?
Ja, da gibt es viele Ideen, ja. Denn vor allen Dingen, haben wir ja gesagt, die privaten Immobilienbesitzer, die haben ein prallvolles Leben. Ja, also mit vielen Aufgaben. Die haben ihren Job, viele haben Kinder, vielleicht auch pflegebedürftige Eltern. Ja, das ist alles schon schwierig genug, das unter einen Hut zu bekommen. Und wenn man den Menschen jetzt sagt, so jetzt müsst ihr auch noch sanieren, ja, dann freuen die sich nicht. Ja, und ich kann mir vorstellen, das hier zu helfen und den Leuten möglichst viel abzunehmen, dass das ein zusätzlicher Service sein kann, den Sparkassen anbieten könnten, auch gerade durch das regionale Netzwerk, was die Sparkassen ja haben. Die kennen ja auch jeden vor Ort. So, und das kann zum Beispiel anfangen bei einer Beratung, aber auch bis hin zu Vermittlern von zum Beispiel Baubegleitern, die die verschiedenen Gewerke koordinieren oder sich um die Baustelle kümmern. So nach dem Motto, ich will 2 Wochen wegfahren, wie ich wiederkomme, ist alles fertig, so wie man das in diesen Wohnsendungen im Fernsehen sieht.
Ja, jetzt ist es ja so, um Bestandsimmobilien zu modernisieren oder auch neue Wohnungen zu bauen, brauchen ja Haus- und Wohnungseigentümer am besten stabile und verlässliche Finanzierungsbedingungen. Vor kurzem, haben wir alle gelesen und gehört, kam ganz unglücklich das plötzliche Förderaus für effiziente Gebäude nach KfW 55. Wie jetzt die Neubauförderung des Standards 40 und auch die Förderung für Sanierungen aussehen wird, ist aber noch offen. Was kann man als Kunde denn jetzt tun?
Du hast recht, die Umsetzung dieses Förderstopps, die war natürlich sehr unglücklich, ne? Und viele Kunden fühlen sich da jetzt wirklich verunsichert, weil wir auch genauso ein unstetes Verhalten jetzt gerade von deutschen staatlichen Stellen auch überhaupt nicht kennen. Das, was als KfW 55 gefördert wurde, das reicht aber überhaupt nicht, um die Klimaziele zu erreichen. Und die Förderung hat aber was anderes den Leuten suggeriert. So, und deswegen ist es höchste Zeit, dass die Bundesregierung wirklich einen Förderrahmen schafft, der auch wirklich die Klimaziele unterstützt. So, und soweit ich weiß, wird daran gerade mit Hochdruck gearbeitet. Ich habe sowas gehört wie bis irgendwie Ende April oder so soll es da auch Nachrichten geben. Und deswegen, weil das schon relativ bald ist, würde ich Kunden und Kundinnen, die ihr Projekt ohne Förderung nicht stemmen können, tatsächlich raten, einfach noch ein paar Monate zu warten, bis klar ist, was kommt.
Du hast es gerade schon angesprochen, die Klimaziele der EU. Wie wird das denn künftig überhaupt bemessen, ob ein Haus konform mit den Klimazielen ist? Die Taxonomie verlangt, habe ich gelesen, 71 Daten bis hin zum Wasserdurchsatz der Armaturen. Wer weiß denn sowas? und ist das nicht eigentlich auch total überreguliert?
Das Thema Taxonomie, was du ansprichst, ist für mich ein super Beispiel dafür, was im Moment an Rahmenbedingungen alles noch nicht zusammenpasst. Denn die Banken müssen anhand von diesen vielen Datenfeldern beurteilen, ob sie einen Kredit für einen grünen Zweck vergeben. Und die aggregierten Werte, wie viele Kredite das sind, die müssen sie auch noch veröffentlichen. So, und diese Daten sind natürlich nicht einfach zu erheben. Und ich frage mich wirklich, ob die Kunden dafür Verständnis haben werden, was sie von der Bank demnächst alles gefragt werden. So, und selbst viele Energieberater kennen die Taxonomie noch nicht im Detail und beraten ihre Kunden noch nach aktuellem Baurecht, ja, was dann mit der Taxonomie wieder nicht zusammenpasst. So, und das kann dazu führen, dass das, was nach Baurecht energieeffizient ist, von der Bank nicht so gewertet werden darf, weil die Taxonomie nämlich strenger ist. So, und da denke ich, da muss die Politik aber wirklich dringend dafür sorgen, dass sich diese Regeln nicht widersprechen. Ja, denn sonst sind die Kunden natürlich aus gutem Grund verwirrt. Und solche Verwirrung, die kostet immer Vertrauen und senkt die Bereitschaft, aktiv zu werden und irgendwas zu tun. So, das heißt, wenn wir klimaneutral werden wollen, so, dann wird aber am Ende kein Weg daran vorbeiführen, dass ein Mensch in jedes Gebäude gehen muss, vermutlich ein Energieberater, ja, um den Status quo zu erheben und einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen.
Ja, und am Ende wird das alles viel Geld kosten. Was bedeutet das denn für Käufer und Mieter? Erhöhen sich mittelfristig die Preise für Wohnungen?
Das ist auch wieder ein super wichtiges Thema und gesellschaftlich hochrelevant, denn es ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen, diesen Zielkonflikt, ja, zwischen diesen massiven Investitionen in die Gebäude und bezahlbarem Wohnraum, was ja auch ein erklärtes politisches Ziel ist, aufzulösen. So, und ohne intensive staatliche Förderung wird das nicht gehen. Aber auch nicht alle Preissteigerungen werden vom Klimaschutz verursacht. Der Mangel an Baumaterial oder an Handwerkern, der führt ja auch zu Preiserhöhungen. Ja, und solange Handwerker knapp sind, so knapp wie jetzt, können sie natürlich Preiserhöhungen beim Kunden durchsetzen. So, und damit Bauen und Sanieren bezahlbar bleibt, braucht es also auch eine Ausbildungsoffensive im Baugewerbe zum Beispiel. So, und jetzt kommen noch Inflation und steigende Zinsen dazu. Aber gegen steigende Zinsen kann man sich zumindest mit einem Bausparvertrag absichern. Und im bundesweiten Test haben die Tarife der LWS Schleswig-Holstein-Hamburg, die ja mit euch als HASPA kooperieren, sehr, sehr gut abgeschnitten. Das heißt, das kann man tatsächlich empfehlen. Und ja, das Wohnen wird unter diesen Bedingungen zumindest in den attraktiven Städten und im Umland weiter teurer werden. Also was, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, dann würde ich lügen.
Die HASPA arbeitet daran, bis 2025 im Geschäftsbetrieb klimaneutral zu werden. Was tut dein Arbeitgeber, um seinen CO2-Fußabdruck zu verringern?
Also mein Arbeitgeber ist die Helabar, die Landesbank für Hessen und Thüringen. Und bei uns läuft das Programm Helabar Sustained. Das versucht, alle Aspekte von Nachhaltigkeit irgendwie aufzugreifen und zu bearbeiten. Und jeder Aspekt der Bank wird da beleuchtet und auf Nachhaltigkeit getrimmt. Und da sind wir als LBS auch ein Teil davon. Und das geht also sowohl in das Thema Produkte als auch, wie werden wir klimaneutral im eigenen Geschäftsbetrieb, ja, also eigene Gebäude etc., bis hin dazu, wie kriegen wir mehr Diversität in der Belegschaft und auch, wie halten wir die Regulatorik ein. Das gehört natürlich auch dazu. Also ein sehr umfassendes Programm, was bei uns läuft.
Und was kann jeder von uns selbst für Klimaneutralität tun? Hast du drei Tipps, die auch einfach umzusetzen sind?
Ja, also drei Tipps vor allen Dingen für Immobilienbesitzer. Da wäre mein allererster Tipp, einen individuellen Sanierungsfahrplan von einem Energieberater erstellen zu lassen, wenn man ein eigenes Haus oder hat. Ja, denn 80% dieser Kosten werden durch staatliche Förderung abgedeckt und das heißt, es ist gar nicht mehr so teuer, also der Anteil, der für einen selbst bleibt und danach weiß man, wo man steht und was am Haus zu tun ist. Wenn man jetzt kein eigenes Haus hat, sondern Teil einer WEG ist, dann würde ich empfehlen, das Thema bei der nächsten Eigentümerversammlung anzusprechen, damit die Hausverwaltung das auf dem Zettel hat und rechtzeitig angeht. So, und mein dritter Tipp, der darf jetzt natürlich nicht fehlen, das Bausparen. Denn alle Immobilieneigentümer, die kein Energieeffizienzhaus besitzen, werden in den nächsten 23 Jahren investieren müssen. Ja, so sicher wie das Amen in der Kirche. So, und selbst wenn man noch nicht weiß, was man genau machen will und mit welcher Technologie, dann kann man mit einem Bausparvertrag dafür heute schon Geld zurücklegen und sich staatliche Förderung sichern, sich die niedrigen Zinsen sichern, die wir heute noch haben. Und wenn dann in ein paar Jahren die gesetzliche Verpflichtung zum Sanieren kommt, dann ist man nicht finanziell überfordert, weil man sich gut vorbereitet hat.
Ja, das ist doch einfach umzusetzen, auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank für die guten Tipps und auch für die spannenden Einsichten in dieses wichtige Thema. Hier wird sich ja in Zukunft noch ganz viel bewegen und wir wollen da auch dranbleiben. Für heute sage ich ganz, ganz lieben Dank für das Gespräch, Sabine. Viele Grüße aus Hamburg in den Main Tower. Ach nee, du sitzt heute in Erfurt, hattest du gesagt. Genau, sonst hätte ich in den Main Tower nach Frankfurt gegrüßt. Aber dann grüße ich heute nach Erfurt. Danke dir, Sabine, für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank, Stefanie, dass du mich eingeladen hast. Es hat Spaß gemacht, dabei zu sein.
Und euch auch danke fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Bewertung auf Spotify oder iTunes. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast oder folgt uns auf Twitter @HASPA_News.